Sophia.
Hallo ihr da draußen. Ich bin Sophia, vor mir sitzt Antonia und wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid.
Zu einer neuen Podcast-Folge und ja, erzähl doch mal, hast du irgendwas zu erzählen für den Anfang, für den Einstieg?
Jetzt denken alle, wir sind ganz unprofessionell, weil wir so starten. Ja, ich habe mein Praktikum bei der BASF beendet und hatte schon meine Abschlusspräsentation, das lief ganz gut. Und muss jetzt nur noch diesen Praktikumsbericht schreiben, der ganz viel Spaß macht.
Ja, das glaube ich, ist immer die beste Teil.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch für die Uni, deswegen ist das irgendwie in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, heute machen wir einen Ausflug in die Mykologie. Das ist die Wissenschaft der
Pilze.
Genau. Ja, wir kennen ja alle die Pilze aus dem Supermarkt, also Champignons, Pfifferlinge, Kräuterseitlinge, Steinpilze und wie sie nicht alle heißen.
Hast du schon mal welche aufgezählt?
Ja, ich habe auch im Marktkauf gearbeitet. Da wusste ich das. Da kenne ich die alle. Ja, aber tatsächlich ist das nur ein kleiner Teil des ganzen Pilzes, nämlich nur der Fruchtkörper. Der größere Teil ist das sogenannte Myzel, das sich im Boden befindet, also sozusagen wie die Wurzeln vom Pilz. Und das Myzel besteht halt aus so dünnen Fäden, die sogenannten Hypen.
Viele von euch haben bestimmt schon mal den Begriff Symbiose gehört, aber können den vielleicht gerade jetzt nicht einordnen. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Arten, aus der jeder seinen Vorteil zieht. Und das ist dann eine Symbiose. Wer zum Beispiel eine Symbiose eingehen kann, sind Bäume und Pilze, wobei sich die Wurzeln der Bäume und das Myzel der Pilze miteinander verbinden.
Ja, und durch das große Pilzgeflecht in der Erde können die Bäume deutlich mehr Nährstoffe aufnehmen. Der Vorteil für die Pilze wiederum besteht darin, dass sie Kohlenhydrate des Baums aus der Photosynthese bekommen, denn der Pilz kann diese nicht selbst produzieren.
Aber es gibt ja jetzt nicht nur diese typischen Pilze, die du gerade eben genannt hast und die einem vielleicht auch direkt in den Sinn kommen, wenn wir jetzt mal daran denken, so mit Stiel und Hut sehen die ja oft aus, sondern es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Schimmelpilze, wenn das Brot mal zu lange rumgelegen hat, was bei dir ja relativ oft der Fall ist.
Bei mir schimmelt das halt einfach richtig schnell.
Aber genau, auch da haben wir ein Myzel, das ist dann dieser weiße Flaum beim Schimmel und die dunkleren Stellen sind dann dabei der Fruchtkörper.
Ja, ich packe mein Brot tatsächlich immer in den Kühlschrank oder meistens sogar in den Tiefkühler, damit es halt nicht schimmelt. Ich finde, das geht halt irgendwie echt schnell teilweise. Und
weil du vielleicht auch alleine so wenig isst.
Das kann sein, ja. Aber ist halt immer ärgerlich, dann muss man ja das ganze Brot immer wegschmeißen, ne?
Aber ich packe es eigentlich nie in den Kühlschrank oder in die TK.
Ihr seid ja auch zu zweit.
Aber ja, genau. Aber auch wenn man jetzt nur so kleine schimmelige Stellen entdeckt, dann sagen ja viele, okay, dann schneiden wir das einfach raus oder beim Stück Obst oder bei einer Marmelade einfach abnehmen und dann ist gut. Nee, bitte nicht. Da hat sich meistens das Myzel schon viel weiter ausgebreitet als eben nur der weiße Flaum, den man mit dem bloßen Auge sieht. Also ganz wichtig, verschimmelte Lebensmittel gehören in den Müll.
Und ja, der Schimmelpilz auf dem Brot ist natürlich giftig und macht krank. Mehr als 250 Schimmelpilzarten können etwa 300 Mykotoxine produzieren, welche halt Krebs erzeugen können und außerdem die Organe schädigen können und sogar unser Erbgut.
Ja, also gar nicht so ungefährlich, wie man vielleicht erstmal denkt, oder? Man denkt vielleicht, ja gut, vielleicht muss ich mich davon übergeben oder so, schlechtestenfalls.
Ja, nee, das stimmt, aber nicht alle Schimmelpilze sind giftig, zum Beispiel auf Käse, den Schimmel kannst du zum Beispiel meistens mitessen. Aber auch dieser weiße, pudrige Belag auf Salami und anderen Fleischsorten ist Schimmel. Die verwendeten Pilzkulturen bilden jedoch keine Gifte, sondern verhindern sogar unerwünschtes Verschimmeln, indem sie sich gegen andere Pilzarten durchsetzen.
Also sehr clever gemacht.
Ja, oder auch Antibiotika wie Penicillin. Das stammt zum Beispiel auch aus einem Schimmelpilz. Und das kann ja auch gegen Krankheiten eingesetzt werden und ist somit ja sehr nützlich für den Menschen.
Hier habe ich noch einen interessanten Sidefact zu Penicillin und der Entstehung.
Erzähl.
Bist du bereit?
Ja.
Der Schotte Alexander Fleming, Mediziner und Bakteriologe, hat 1928 eine Bakterienkultur mit Staphylokokken offen in seinem Labor liegen lassen, als er in den Urlaub gefahren ist. Und als er dann zurückgekommen ist, hat er bemerkt, dass sich eben auf der unverschlossenen Petrischale, das ist einfach so ein kleines Glasbehälterchen, der Schimmelpilz Penicillinum notatum gebildet hat und die Bakterien komplett vernichtet hat. Und Fleming fand die Entdeckung dann super spannend und hat dann daran weiter experimentiert und hat dann die Penicillinlösung erstmals an seinem Assistenten getestet, aber leider erfolgslos. Und erst 14 Jahre später kommt dann Penicillin auf den Markt. Und Fleming erhielt dann auch 1945 zusammen mit Howard Florey und Ernst Chain den Nobelpreis für Medizin und Psychologie.
Ja, richtig cool. Die Entdeckung des Penicillins gilt ja auch wirklich als einer der wichtigsten Meilensteine der Medizingeschichte. Vielleicht müssen wir dazu mal eine Folge machen.
Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Kommen wir mal kurz nur zur Hefe. Hier gibt es über 700 verschiedene Hefearten. Das sind ja auch Pilze und die verwendet man unter anderem auch zum Backen oder zum Bierbrauen. Im Bier wandelt die Hefe den Zucker in Alkohol um. Und zur Chemie im Ofen, wie das da funktioniert, haben wir schon etwas in Folge 14 erzählt.
Ja, aber nicht nur Essen kann von Pilzen befallen werden, sondern halt auch Pflanzen oder Wände oder sogar unser Körper. Aber darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen.
Erstmal allgemein, was sind denn Pilze überhaupt? Ja, Pilze bilden neben den Tieren und Pflanzen das dritte große Reich eukaryotischer Lebewesen. Eukaryoten sind Lebewesen mit Zellen, die einen Zellkern besitzen.
Aber es sind keine Tiere und auch keine Pflanzen, sondern eine eigene Gruppe, richtig?
Ja, genau. Pilze unterscheiden sich wesentlich von anderen Lebewesen. Was sie von Tieren unterscheidet, sind die Zellen. Denn anders als bei Tieren sind die Zellen von Pilzen von Zellwänden umgeben. Auch zu den Pflanzen können sie nicht gezählt werden, obwohl sie wie diese sesshaft sind. Doch eine wichtige Eigenschaft von Pflanzen fehlt den Pilzen eben. Darüber haben wir gerade schon nicht gesprochen, aber wir haben es angeschnitten.
Photosynthese.
Genau. Pilze sind eben nicht in der Lage, Energie aus Licht zu gewinnen. Sie können also keine Photosynthese betreiben. Und in die Gruppe der Bakterien können Pilze sowieso nicht eingeordnet werden, denn Bakterien sind prokaryotisch. Das bedeutet, sie haben keinen Zellkern.
Da Pilze keine Photosynthese betreiben können, müssen sie sich wie Tiere durch die Aufnahme von organischer Substanzen ernähren, die sich in gelöster Form aus der Umgebung aufnehmen lassen. Und diese Eigenschaft macht sie auch zu wichtigen Teilnehmern der Nahrungskette, denn sie dienen als Destruenten. Das heißt, sie zersetzen organische Stoffe wie tote Tiere und Pflanzen und können die Nährstoffe dann wiederum in den Boden abgeben, wie wir auch gerade schon bei der Symbiose erwähnt hatten.
Man denkt das so gar nicht, dass Pilze so einen großen Teil unseres Planeten ausmachen. Man nimmt sie ja auch meistens gar nicht so richtig wahr, weil man viele auch einfach gar nicht sehen kann. Pilze bilden aber ein eigenes Organismenreich mit etwa 6 Millionen Arten, von der gewöhnlichen Bäckerhefe bis hin zu irgendwelchen exotischen Arten, die es nur ganz selten gibt.
Ja, kommen wir doch jetzt nochmal auf den Pilzbefall beim Menschen zurück. Die meisten Menschen halten das Gefährdungspotenzial von Pilzen tatsächlich für überschaubar. Ich meine, was würden dir jetzt für gefährliche Pilze einfallen?
Also, ich würde mal sagen, wie wir eben schon meinten, natürlich der Schimmelpilz auf Brot oder eben auf schlecht gewordenem Essen. Das sollte man natürlich vielleicht eher vermeiden. Und vor allem, wenn Leute Pilze im Wald sammeln gehen. Ich glaube, da kann auch mal der ein oder andere Schwarzfahrer dabei sein. Oder auch ein dritter Passagier, der dann irgendwie ähnlich aussieht, aber eben tödlich ist. Da gibt es ja öfter mal so Unglücke, von denen man hört. Aber es gibt natürlich auch Pilze im Körper. Und ich habe da irgendwie so ein Bild im Kopf. Es ist irgendwie ganz eklig. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast. Dass eben so Körperteile von Pilz befallen werden können und die dann absterben und dann auch teilweise eben ganze Beine oder Arme deswegen amputiert werden müssen. Und ja, wie als würden die eben verschimmeln. So sieht das dann auch aus. Die werden dann richtig schwarz und faulen und ja, weiß ich nicht, bevor sie abfallen und den ganzen Körper befallen. Weißt du, was ich meine?
Also das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich weiß auch, dass Körperteile mit Pilz befallen werden, aber die fallen halt dann nicht ab. Ne?
Nee, sie fallen nicht ab, aber
Fußpilz oder so ist halt auch ganz normal.
Ja, okay.
Aber das ist schon dramatisch. Ja, viele Pilze sieht man halt gar nicht, wie du schon meintest, wie die ganzen Pilzsporen zum Beispiel, die durch die Luft fliegen. Jeden Tag atmet ein Mensch mindestens 1000 Pilzsporen ein und das finde ich schon eine ordentliche Zahl.
Also und da haben die Menschen Angst, dass sie im Schlaf nachts eine Spinne essen. Aber müssten wir da nicht eigentlich dauernd krank werden oder krank sein? Oder?
Naja, einmal sind ja nicht alle Pilze pathogen, also nicht alle verursachen irgendwelche Krankheiten. Und außerdem haben wir auch zum Glück noch unser tolles Immunsystem. das für uns arbeitet. Es ist aber auch falsch zu denken, dass wir jetzt zu 100% geschützt sind. Viele denken nämlich tatsächlich, dass wir aufgrund unserer leistungsfähigen Immunabwehr und zusätzlich auch wegen unserer relativ hohen Körpertemperatur eigentlich vor Pilzkrankheiten geschützt sein müssten.
Ja, ich meine, wenn man vor irgendwelchen Krankheitserregern Angst hat, dann sind es ja eigentlich meistens Bakterien oder Viren.
Genau, aber Pilze sind tatsächlich mindestens genauso gefährlich.
Okay, schwere Pilzinfektionen werden statistisch nur lückenhaft erfasst und entsprechende Zahlenangaben liegen wahrscheinlich viel zu niedrig. Eine globale Schätzung geht davon aus, dass bis zu 300 Millionen Menschen an Pilzerkrankungen, sogenannten Mykosen, leiden und jedes Jahr 1,6 Millionen daran sogar sterben. Und das sind mehr Tote als an Malaria oder vergleichbar viele eben wie an Tuberkulose.
Ja, ein häufiger Auslöser von lebensgefährlichen Infektionen ist der Hefepilz Candida albicans, der eigentlich ein unschädlicher Mitbewohner der Schleimhäute ist und der gehört halt zum normalen Mikrobiom des Darms.
Und in Ausnahmesituationen kann der Pilz eben ungehindert wuchern und zur tödlichen Gefahr für seinen Träger werden.
Und tatsächlich wird diese Situation durch den Klimawandel noch verschlimmert. Mit dem Klimawandel drängen Pilze nämlich aus ihren angestammten Lebensräumen in neue Regionen vor und entwickeln innovative Strategien, zwischen mehreren Wirtsarten zu wechseln.
Also dadurch, dass wir das Klima erwärmen, passen sich die Pilze dann auch besser an, womit sich der Abstand zwischen ihrer bevorzugten Umgebungstemperatur und unserer Körpertemperatur verringert.
Ja, da sieht man aber wieder, dass der Klimawandel auch einfach irgendwie Folgen mit sich zieht, die man einfach so gar nicht erwartet. Das Ganze ist so super weitreichend und wird so verheerende Folgen haben, wenn wir nicht irgendwie das hinkriegen, den Klimawandel irgendwie zu stoppen oder eher zu verlangsamen.
Ja, so viele negative Aspekte, die man gar nicht im Kopf hat und die einem auch erst klar werden, wenn man sich dann, wie wir jetzt, würde ich mal behaupten, mit dem Thema tiefer befasst. Also vorher hätte ich nicht an das Problem der Pilze gedacht.
Ja. Ich auch nicht. Aber nicht nur durch globale Erwärmung tatsächlich, sondern auch durch den ganzen Transport von Waren und Tieren und so durch die ganze Welt. Dabei reisen die Pilze halt auch mit und werden so immer mehr verbreitet. Oder auch durch die ganzen Fungizide, die auf die Nutzpflanzen gesprüht werden, um diese vor Pilzbefall zu schützen. Dadurch werden immer mehr resistente Keime gezüchtet. Und ja, diese Beispiele zeigen eben, dass das Gefährdungspotenzial, sich irgendeinen pilzartigen Krankheitserreger einzufangen, deutlich gestiegen sind.
Also normalerweise hält unser Immunsystem den Erregern stand, doch Pilze nutzen halt einfach jede Gelegenheit, die eine beeinträchtigte Immunabwehr bietet. Das aktuellste Beispiel ist die Corona-Pandemie. Viele Menschen liegen mit äußerst geschwächtem Immunsystem in den Krankenhäusern und sind somit natürlich auch super anfällig für jeden weiteren Erreger. Und ein gefährlicher Erreger, der sich gerne in Krankenhäusern ausbreitet, ist beispielsweise der Candida auris.
Ja, der Candida auris ist ein Hefepilz, der unempfindlich gegenüber fast allen der wenigen Medikamente ist, die bei schweren Pilzinfektionen zum Einsatz kommen. Der Pilz gedeiht auf kalten, glatten Oberflächen und widersteht sogar den meisten Reinigungsmitteln, sodass tatsächlich manche Kliniken sogar ihre Geräte entsorgt haben und Wände herausreißen mussten, um den Pilz zu eliminieren.
Okay, das ist ja wirklich so eine Horrorvorstellung, wie in so einem Horrorfilm. Und es verbreitet sich einfach schlagartig.
Du kriegst es nicht weg.
Ganze Häuser werden runtergefahren. Ja, wirklich.
Ja, dabei handelt es sich aber nicht nur um Infektionen mit Candida auris, sondern es gibt natürlich auch noch zahlreiche weitere todbringende Erreger, wie die Schimmelpilze der Gattung Aspergillus. In freier Natur wirkt dieser Pilz als Recyclingdienstleister und sorgt dafür, dass abgestorbene Pflanzenteile zersetzt werden. Doch in der Medizin sind sie als pathogene, also krankheitshervorrufende Erreger gefürchtet.
Was sich viele wahrscheinlich jetzt fragen, ist, wie sieht es denn mit Medikamenten gegen Pilzkrankheiten aus? Medikamente, die dagegen eingesetzt werden, werden als Antimykotika bezeichnet. Weil Pilze aber im Gegensatz zu Bakterien auf zellulärer Ebene Menschen so sehr ähneln, stellt es eine große Herausforderung dar, Medikamente zu entwickeln, die Pilze abtöten, ohne dem menschlichen Körper schwer zu schaden. Und die drei wichtigsten Klassen von Antimykotika sind die Polyene, Azole und Enchinokandine.
Die Antipilzwirkstoffe greifen in den Stoffwechsel des Pilzes ein und hindern ihn so am Wachstum. Ein Beispiel ist der Wirkstoff Amorulfin, welcher den Aufbau der Pilze behindert. Ja, pathogene Pilze zu bekämpfen ist auch deshalb so schwierig, weil sie sich gegen Wirkstoffe halt zur Wehr setzen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei antibiotikaresistenten Bakterien. Sie werden nämlich mit der Zeit ebenfalls unempfindlich gegen Substanzen, die halt ihrer Eindämmung dienen. Medikamentenentwickler versuchen deshalb immer wieder den evolutionären Ausweichmanövern zu entkommen, mit denen sich Bakterien vor Antibiotika schützen. Und bei Pilzen ist es halt sogar noch schwieriger.
Ja, die beste Strategie gegen schwere Mykosen wäre theoretisch Prävention. Allerdings gibt es bis jetzt keinen einzigen Impfstoff gegen Pilzerkrankungen.
Ja, wurde vielleicht noch zu wenig dran geforscht, aber vielleicht kommt das ja noch.
Hoffentlich. Aber nicht nur Menschen können unter Pilzerkrankungen leiden, sondern auch Pflanzen. Und vor allem, wenn es sich dabei um Nutzpflanzen handelt, sind wir als Menschen ja auch schon wieder indirekt davon betroffen. Wusstest du, dass circa ein Fünftel der globalen Ernteerträge durch Pilzbefall vernichtet werden muss?
Boah, das ist viel. 20%.
Ja, und dabei ist der Mensch leider nicht ganz unbeteiligt aufgrund von Monokulturen, die in der industriellen Landwirtschaft zum Einsatz kommen, sinkt die genetische Vielfalt, wodurch dann wiederum die Anfälligkeit gegenüber bestimmten Krankheitserregern steigt.
Hast du ein Beispiel, wo das der Fall ist?
Ja, Bananen. Die auf dem Weltmarkt dominierende Bananensorte ist die Cavendish-Banane. Die macht über 90% aus. Und kommerzielle Bananenpflanzen sind zudem Klone, also genetisch identische Lebewesen.
Also noch eine geringere genetische Vielfalt. Und dadurch sind die Bananen dann natürlich noch anfälliger.
Ja, genau so ist es. Durch den Pilz namens Tropical Rice 4, TR4, wurden ganze Bananenplantagen vernichtet. Das Problem ist so groß, dass Südamerika sogar den Notstand ausgerufen hat. Denn in Ländern wie Ecuador zählen Bananen zu den wichtigsten Exportgütern. Entsprechend viel Geld und Arbeitsplätze sind dadurch dann natürlich auch gefährdet.
Hat sich der Pilz einmal in der Erde einer Plantage ausgebreitet, müssen sämtliche Pflanzen abgeholzt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Pilz bis zu 50 Jahre in der Erde verweilen kann, sodass der Anbau von Bananen dort halt auch nicht mehr möglich ist und die Bauern auf andere Nutzpflanzen umsatteln müssen.
Ja, also auf jeden Fall ein größeres Problem, als man vielleicht anfangs dachte. Und ich habe bei der Recherche noch eine ganz sonderbare Pilzform entdeckt, und zwar die Schleimpilze. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, klingt eklig.
Ja, genau genommen sind es weder Pflanzen noch Tiere noch Pilze, sondern einzellige kleine Amöben, die im Wald vorkommen und dort heruntergefallene Blätter zersetzen oder sogar echte Pilze essen. Also sie heißen zwar Pilze, sind aber keine Pilze. Sie haben zwar eine ähnliche Lebensweise wie Pilze, besitzen jedoch eine Zelle mit vielen Zellkernen.
Ja, Pilze haben pro Zelle ja nur einen Zellkern.
Ja, das Besondere an Schleimpilzen, er kann bis zu 1 bis 2 Quadratmeter groß werden und ist sogar auch im Guinness-Buch der Rekorde. Finde ich ganz cool. Er kann sich sogar fortbewegen und bildet Netzwerke, kann Licht meiden und Trockenheit. Also der ist relativ schlau, wie als hätte er ein Gehirn, hat er aber nicht.
Ja, also, klingt auf jeden Fall ganz cool, richtig schlauer Schleimpilz auf jeden Fall, wenn man es so sagen kann. So, als letztes würde ich jetzt noch die psychoaktiven Pilze nennen, auch bekannt unter Psilocybin, besprochen in Folge 13.
Genau, da haben wir ja schon relativ viel drüber gesprochen, müssen wir nicht noch weiter thematisieren. Genau. Ich glaube, wir haben auch schon relativ lange geredet, ich habe es nicht mehr im Blick, weil wir so viele Zwischenlacher hatten. Toni ist ganz übermüdet, wir müssen jetzt was essen, es ist Montagabend.
Erzähl doch noch mal kurz, du fährst in den Urlaub.
Ja, ich bin ab Freitag im Sommerurlaub. Ah, wenn alles gut geht. Ich weiß, Fliegen ist schlecht, aber ich muss hier mal rauskommen und.
Ich beneide dich.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Ich denke dabei an dich, während ich am Pool oder am Strand liege. Bitte. Und drücke dir die Daumen, dass im Labor alles läuft.
Ja, danke.
Und wenn ihr mehr von Toni im Labor sehen wollt, dann besucht doch mal unsere TikTok- oder Instagram-Seite. Da posten wir recht regelmäßig was und geben euch kleine Updates. Und ihr seht mich bestimmt auch mal aus Griechenland auf dem Kanal.
Ja, sehr schön. Dann macht es gut und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Hören uns, meine ich.
Ja,
wir sehen uns nicht.
Okay, bis dann.
Bis dann, tschüss. Warte kurz. Oh nee, jetzt geht das ins Lachen über meine Müdigkeit. Das ist die nächste Phase.